Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch auch ab und zu Gedanken darüber macht, ja, was uns zu der einen oder zu der anderen Entscheidung bewegt und ja, ob ihr euch auch manchmal die Frage stellt, was führt uns dazu, denn in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Bei mir ist es auch manchmal in der Arbeit ein Thema, wie kriegen wir Mitarbeiter dahin, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und ja, wenn man sich das erstmal überlegt, denkt man oft, ja, das sind halt Wünsche oder vielleicht auch eine Vision, die man hat, die uns Menschen antreiben, um eine Entscheidung treffen zu lassen. Doch wenn wir überlegen, wie unsere Gedankenprozesse ablaufen und ja, wie wir Entscheidungen treffen, dann kommt man immer wieder auch dazu, ja, zu sehen, dass es eigentlich wirklich schon unsere tiefsten Wünsche sind und ein Verlangen ist. In der Bibel wird auch oft von Begierden gesprochen, die es sind, die uns Menschen antreiben und die uns den einen oder eben auch einen anderen Weg einschlagen lassen. Und ich finde es immer ganz spannend, Biografien zu lesen von Menschen, häufig von Christen, aber nicht nur von Christen, und dadurch auch einen Einblick so in die Gedankenwelt der Person zu bekommen und auch ja, zu sehen, was sie für Gedanken und für Wünsche hat und wie sich das so das Leben lang zieht und warum dann die eine oder andere Entscheidung getroffen wird. Und ja, was sie dazu bewogen hat, ja eben den einen oder anderen Weg zu gehen. Und häufig wird in Biografien ein einschneidendes Ereignis aufgezeigt, das dazu führt, dass der Protagonist einen anderen Weg einschlug oder dass es irgendwas war, was ihn ein Leben lang geprägt hat. Und auch in unserem heutigen Predigttext geht es eben vor allem um so ein einschneidendes Ereignis, hinter dem ja noch viel mehr steckt als einfach nur eine Meinungsänderung oder irgendwie eine kleine Gabelung genommen zu haben, sondern wo sich das Leben grundlegend geändert hat. Und zwar wollen wir uns anschauen, Paulus und ja, wie es zu seiner Bekehrung sich begeben hat, und zwar in der Apostelgeschichte 9. Bevor wir uns gleich den Predigttext durchlesen, in der Apostelgeschichte ist es so, dass es eben mehrere Ereignisse dargestellt werden, Bekehrungsereignisse, und die haben alle so ein bisschen unterschiedlichen Fokus. Zum Beispiel gibt es da einen Kämmerer aus Äthiopien, ja, wo wir sehen, wie ja, der Fokus auf das Wirken von Gottes Wort liegt. Er hat gerade Gottes Wort gelesen, hat es aber nicht verstanden. Und dann kam ihm der Philippus und hat es ihm erklärt und er hat es dann begriffen und wollte sich dann auch direkt taufen lassen. Es gab dann aber auch einen Simon der Zauberer, der ebenfalls ja, erstaunt war von dem Wirken von Petrus und auch Gott nachfolgen wollte. Aber irgendwie wurde sein Herz nicht verändert, sondern sein Fokus blieb immer noch auf den Gaben anstelle auf den Geber selber. Das heißt, ihm war es wichtiger, die Gaben, die Gott mit der Bekehrung dem Petrus gegeben hat, zu bekommen und quasi Wunderkräfte haben zu können, und hat gar nicht verstanden, dass es nicht um die Gaben geht, sondern um den Geber, und ist da leider dabei stehen geblieben. Und so gab es eben verschiedene Texte. Und wir wollen uns eben jetzt die Begebenheit rund um den Saulus, der dann zum Paulus wurde, anschauen. Und ich möchte mit uns Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 22 lesen. Saulus aber, der noch Drogen und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber in der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinem Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israel zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen. Und er stand auf und ließ sich taufen, und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in der Synagoge Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem verfolgte, die diesen Namen anrufen, der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnen, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir ja so sehr danken für dein Wort und ja, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort lebendig ist, weil du dich in deinem Wort offenbarst und weil du uns dein Wort gegeben hast, ja, dass wir es lesen sollen und dass du uns dadurch verändern willst. Und so wollen wir dich ja auch heute Morgen um dein Wirken bitten, dass du schenkst, dass wir ja die Wahrheit in deinem Wort erkennen, dass wir dich erkennen, dass wir erkennen, wer du bist und auch ja, wer wir sind. Wir wollen dich bitten, dass du an uns wirkst, an unseren Herzen wirkst und uns durch dein Wort veränderst, Herr. Amen. Ja, die Begebenheit in der Apostelgeschichte haben ja zu einer ganz besonderen Zeit stattgefunden, weil dort gerade die Gemeinde entstanden ist. Und ja, viele Dinge hat Gott in dieser Zeit sichtbar gewirkt, um die Glaubwürdigkeit der Bibel und auch der Person Jesus Christus sowie auch die Echtheit der Gemeinde zu unterstreichen. Und auch die Begebenheit, ja, die wir gerade gelesen haben, würde ich jetzt nicht als ein Muster für eine gewöhnliche Bekehrung sehen, dass wir irgendwo hingehen und quasi wie vom Blitz getroffen werden, sondern es war sicherlich eine sehr besondere Bekehrung, ein sehr besonderes Ereignis. Aber ich denke, dass dennoch auch Prinzipien dahinter stehen, ja, die auch heute noch gelten. Und ja, ich meine, auch heute gibt es noch außergewöhnliche Bekehrungen. Immer wieder lernt man mal Leute kennen und die das erzählen und wo irgendwie was sehr Spektakuläres abgelaufen ist. Aber ich denke, in den allermeisten Fällen ist es so, dass, ja, wenn wir zu glauben an Gott kommen, dass es häufig recht unspektakulär ist, gerade auch wenn wir in einer Familie aufwachsen, die christlich geprägt ist, wenn wir von Kindern Gottes Wort hören, aber ja, wie wir dann sehen, dass Gott trotzdem in meinem Herzen wirkt und wie er es eben langsam verändert, ohne dass es jetzt so spektakulär ist und dass man manchmal auch nicht diesen genauen Zeitpunkt bestimmen kann, wie das jetzt bei Paulus oder Saulus der Fall war und wie wir doch sehen können, wie Gott eben Herzen und auch eine Gesinnung ändert und erneuert. Ich möchte zum ersten Punkt kommen. Ich habe den mal benannt vom unfreien Willen. Die Umkehr ist von Gott gewegt und beginnt mit einem veränderten Denken. Was bei dem Text auffällt, ist, wenn wir den Anfang und das Ende anschauen, wie viel da passiert ist zwischen diesen 22 oder Versen. Im ersten Vers heißt noch, dass Saulus vor Wut geschnaubt hat. dass er sich unbedingt so eine Genehmigung holen wollte, um die Christen auch an anderen Orten verfolgen zu können. Er hat sich das gemacht und ist dann voller Wut losgezogen nach Damaskus, wer da alle Christen dort gefangen nehmen wollte und sie quasi, wenn man so will, ausrotten wollte, dass es dort keine Christen und auch keine christlichen Gemeinden mehr geben sollte. Und wenn wir dann am Ende sehen, wie es dann aufgehört hat, ist, dass er derjenige dann war, der dann in Damaskus Christus verkündet hat und der damit die Juden so sehr geärgert hat, wenn er so gut erklären konnte, warum Christus eben dieser Messias ist, der kam, um die Menschen zu erlösen. Und ja, ich finde es ja so beachtlich, was in diesen Versen passiert ist. Und wir sehen dadurch, ja, wie sehr Gott da am Wirken war. Wir sehen am Anfang, es war Gottes Eingreifen, der ihm, als er ihm erschienen ist, der ihn vom Pferd runtergeholt hat, der dann plötzlich, als er vom Pferd gestürzt ist und das helle Licht gesehen hat und wie er sich dann ihm geoffenbart hat. Saulus ist dann blind geworden und er konnte gar nichts tun. Die anderen Leute mussten ihn sogar an der Hand nehmen und ihn dann nach Damaskus führen. Und wir haben dann gelesen, wie Gott dann wiederum zu Ananias gesprochen hat, wie er Ananias dazu beauftragt hat, zum Saulus zu gehen, ihm das Evangelium zu verkünden und ihn dann hat er auch wieder dann sehend werden lassen. Saulus konnte dann plötzlich eben wieder klar sehen, und zwar dann nicht nur körperlich, dass er wieder sehen konnte, was in seiner Umgebung war, sondern er konnte das erste Mal auch geistlich klar sehen, ja, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist und was Erlösung bedeutet. Und so sehen wir, wie Gott eben die ganzen Fäden gezogen hat, dass es so weit gekommen ist. Ich denke, als zweites fällt uns auf, wie sehr sich Paulus verlangend auch sein Sinn verändert hat. Sein ganzes Denken und ganz, sein ganzes Wollen hat sich verändert. Er war ja, wie gesagt, erstmal auf dem Weg, um die Christen in Damaskus zu vertreiben, um sie gefangen zu nehmen und sie wegzuführen. Und es hat damit geendet, dass er selber Christus mit Vollmacht verkündet hat. Und wie kam das zustande? Und das führt uns eben auch zu der Frage nach diesem freien Willen. Und ja, an dieser Stelle ist klar, dass es da verschiedene Ansätze gibt, wie man das einordnen und sehen kann. Und es gibt auch, sage ich mal, Extreme. Es gibt Menschen, die sagen, ja, der Mensch ist immer und zu jedem Zeitpunkt ganz klar in der Macht, sich aus freien Stücken zu entscheiden, für das eine oder für das andere, auch für Gott zu entscheiden. Und er kann diese Entscheidung völlig unabhängig von seinem Umfeld oder vielleicht auch sogar von Gottes Wirken treffen. Und er muss diese Entscheidung auch völlig unabhängig treffen. Und ja, Gott lässt ihm eben bewusst auch diese freie Entscheidung zu, was er eben machen will und was er nicht machen will. Und dann gibt es aber auch noch ein anderes Extrem, die dann sagen, ja, das ist eigentlich mit Menschen so, der Mensch ist so unfrei, dass er überhaupt keine Entscheidung selbstständig treffen kann, sondern er ist eher so wie ein Roboter. Und ja, es ist fast schon so, er kann gar nicht anders, sondern er tut eben das, was ihm in den Reihen programmiert worden ist. Ja, und ich denke, dass in dem Text klar wird, dass es eigentlich keine dieser extremen Überlegungen, wie wir uns Menschen entscheiden, der Wahrheit entspricht oder dem entspricht, was auch die Bibel sagt. Sondern ja, dass es eben ein bisschen anders aussieht und auch die großen Reformatoren, wenn man sich die anschaut, dann, das war ja zum Beispiel Martin Luther, der das Buch vom unfreien Willen geschrieben hat, dann fällt als erstes auf, dass es gar nicht so ist, wie man das manchmal denkt, dass er der Meinung ist, ja, die Menschen, die konnten sich gar nicht anders entscheiden und die waren schon eher wie Roboter, sondern das haben die gar nicht so gesehen, sondern würden eher sagen, dass der Mensch die Entscheidung treffen kann. Und wenn man so will, ich sag's mal technisch gesehen, dass er die Entscheidung frei treffen kann. Aber die Frage ist immer, auf welcher Grundlage wir unsere Entscheidung treffen. Und so hatten sie eben gesagt, der Mensch würde seine Entscheidung immer anhand seiner Wünsche, anhand seiner Gesinnung und anhand seinem Verlangen, das, was in seinem Herzen ist, treffen. Und dieser Umstand führt eben dann dazu, dass wir, ja, wir könnten technisch gesehen frei entscheiden, aber wir entscheiden uns insofern nicht frei, weil wir eben Begierden haben, weil wir Dinge in unserem Herzen haben, die uns einfach dazu verführen, die Entscheidung genau so zu treffen und eben nicht anders. Und in dem Fall war es eben so, dass ja durch den Sündenfall unser Herz eben eine sündige Natur bekommen hat und deswegen wir Entscheidungen ja auf Basis unseres Herzens getroffen haben, was eben böse war. Das heißt, in 1. Mose 6, die Verse 5 und 6, das war kurz dann zu Noahs Zeiten, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Denn wir sehen da, wie Gott uns, ja, ein Stück weit auch uns offenbart, wie wir als Menschen ticken und uns gezeigt hat, ja, die Gedanken der Menschen, das Trachten seines Herzens, das war alle Zeit nur böse. Und klar, und auf Basis dessen hat der Mensch dann auch seine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung, die war nicht gut und die waren so schlimm und so böse, dass Gott keine andere Möglichkeit mehr sah, als die Menschen mit der Sintflut zu vernichten, bis auf Noah und alle, die mit ihm in der Arche waren. Und auch im Neuen Testament, ja, lesen wir das sehr ähnlich, beispielsweise in der im Epheserbrief, im Kapitel 2, Verse 1, Vers 4, da erklärt Paulus eben auch rund um die Erlösung und sagt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünde, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, und damit wird uns gezeigt, ja, wir könnten uns zwar frei entscheiden für das eine oder für das andere, aber weil wir so sehr gefangen sind in der Sünde und in den Begierden, entscheiden wir uns immer quasi für das Falsche, weil unsere Entscheidung eben so sehr von der Sünde und von unserem bösen Herzen beeinflusst ist. Ich habe hierzu mal eine gute Veranschaulichung gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, aber er hätte es so, und ich fand es sehr gut, gezeigt und hat gesagt, stellt euch vor, ihr habt Hunger, es ist Mittagessenzeit und auf dem Tisch stehen zwei Gerichte. Ihr schaut da von weitem hin und seht, oh wow, das eine Gericht ist eine leckere Pizza und nebendran, da ist eine Schüssel mit irgendwie ekligem Zeugs und es sieht aus, wie wenn es Erbrochenes wäre. Und dann ist die Frage, okay, wenn du jetzt vorgehst und was holst du dir, wofür entscheidest du dich zum Essen? Und ist klar, jeder wird dann hingehen und sagen, ja, wow, hier die Pizza, oh, das andere, das sieht voll eklig aus, das ist Erbrochenes oder sonst was, das werde ich auf gar keinen Fall anfassen und essen. Und da kann man auch sagen, ja, du hättest dich jetzt frei entscheiden können, was du essen willst. Beides war da, du konntest dir einen Teller nehmen und dir das eine oder das andere nehmen, aber es ist klar, man entscheidet sich immer in dem Fall dann für die Pizza. Und ja, ich denke, das ist was mit dem unfreien Willen gemeint ist, ist das, ja, wir können uns frei entscheiden, wir sind nicht irgendwelche programmierte Roboter, aber aufgrund unseres Herzens haben wir das Problem, dass wir uns immer für das Falsche entscheiden würden und eben deswegen nicht für Christus entscheiden würden. Und deswegen musste Gott selber eben eingreifen und den Menschen ein neues Herz einpflanzen und ihm ja die Augen dafür öffnen, wer überhaupt Christus ist, was Erlösung ist, wer Gott ist, was Sünde ist, was Gericht ist, dass der Mensch überhaupt, dass wir als Menschen in der Lage waren, das richtig zu erkennen und dann uns eben auch für die Erlösung, für die Errettung zu entscheiden und dafür zu entscheiden, an Gott zu glauben und ihm nachzufolgen. Das heißt, Gott musste da was machen und ich finde, in dem Ereignis beim Saulus wird es sehr gut sichtbar und wenn ihr euch mal Hesekiel 36 durchlest, wird es auch sehr gut sichtbar. Wir haben auch so eine ähnliche Stelle in der Lesung gehört aus Jeremia, wie das Volk sich eigentlich abgewandt hat und auch in Hesekiel wird es dann deutlich, das Volk Israel hat ein steinernes Herz und Gott musste es rausnehmen. Und es war mitten in dem, wie sie im Abfall waren. Die Verheißung ist jetzt nicht reingesprochen in Israel, wo gerade dabei war, Gott zu suchen, sondern es war in Israel, das dabei war, völlig von Gott abzufallen. Er hat gesagt, guck mal, ich komme jetzt und ich werde euer steinernes Herz rausnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben und dann werdet ihr mich erkennen und dann werdet ihr mich lieben und meine Gebote halten. Und genau so sehen wir, wie eben diese Herzensänderung dem vorausgeht, dass wir einfach eine andere Sichtweise bekommen und wie wir dann Christus erkennen können und die Erlösung erkennen können, das Evangelium erkennen können, weil Gott uns die Augen dafür öffnet und wie wir dann bei Paulus sehen, dass es ihm plötzlich so wie Schuppen von den Augen gefallen ist und er erkannt hat, ja, was er denn eigentlich gemacht hat und wer Christus wirklich ist. Und auch wenn das jetzt nicht bei jedem wie beim Paulus so auf einen Schlag ist, auch bei Paulus hat sich das so über 3 Tage hingezogen, bei vielen ist es, ja, zieht sich das länger hin, dass wir mehr und mehr erkennen, wer Gott ist, wie wir sind. Und doch merken wir auch da, Gott ist derjenige, der die Gesinnung und auch das Herz geändert hat und uns eben geschenkt hat, ihn zu erkennen, sein Evangelium zu erkennen. Und uns dadurch unweigerlich dazu gebracht hat, dass wir uns für Christus entscheiden, für ein Leben mit ihm, weil wir erkannt haben, dass er der Sohn Gottes ist, der Einzige ist, der Erlösung geben kann, der Rettung geben kann, der uns von unserer Sünde, von unserer Schuld befreien kann und uns dann dazu geführt hat, dass wir insofern uns gar nicht mehr anders entscheiden können als für Christus. Um nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen mit den 2 Gerichten, ist dann so, wie wenn dann plötzlich klar wird, oh, wenn man näher kommt, die Pizza war gar nicht das Leckere, sondern die ist schon längst verschimmelt. Und in dem anderen Teller waren in Wahrheit jetzt für die Schwaben Linsen mit Spätzle das leckerste Gericht überhaupt. Und dann ist ja klar, wofür wir uns dann entscheiden werden. Und so ist es eben Gott, der dann wirklich uns eine ganz andere Sichtweise gibt und damit eben auch dann klar ist, ja, wir können uns jeweils frei entscheiden, aber wenn Gott uns nicht die Sicht dazu gibt, dann werden wir uns für das Falsche entscheiden. Und wenn er uns die Augen öffnet, dann werden wir uns für das Richtige entscheiden. Und wir bezeichnen das ja auch, ja, dieses Ändern der Gesinnung, der Neigung oder dieses Einsetzen des fleischenden Herzens als Wiedergeburt. Und wenn Gott diese Wiedergeburt schenkt, dann schenkt er uns auch den Glauben und dann glauben wir auch an ihn. Das heißt, Gott ist nicht so, dass er uns einen Willen manipulieren will und sagt, hey, du und du, ich manipuliere euch jetzt so, dass ihr jetzt einen ganz anderen Weg einschlagt. So ist Gott nicht, sondern er ändert unsere sündige Neigung und führt uns dann zu einer Umkehr, die uns aber dann wirklich aus eigenem Herzen dann kommt, wo wir wirklich, ja, zu Gott kommen wollen, vor ihm auf die Knie gehen, unsere Sünde ihm bekennen, weil uns einfach bewusst ist, wie schwer die Sünde auf uns lastet und dass eben diese Rettung in Christus vorhanden ist. Ja, und ich finde, das ist eben auch, ja, sehr schön zu sehen. Genau, Gott will uns nicht manipulieren, aber er gibt uns den richtigen Blick dafür und bringt uns dann auch so zu einer Umkehr. Und wir haben das eben bei Paulus auch gesehen. Er war 3 Tage lang blind und ja, er war blind. Er konnte nicht sehen, aber er war auch blind für Gott. Er war blind für Christus. Und auch für die Herrlichkeit des Evangeliums. Und trotzdem hat es dann angefangen, an ihm zu arbeiten. Und als Ananias ihm das dann erzählt hat, ihm nochmal das Evangelium vor Augen geführt hat, dann ist ihm plötzlich alles wie Schuppen vor Augen gefallen und er konnte es verstehen. Und er hat plötzlich seine Schuld, seine Verdorbenheit erkannt, sein Leben, was er bisher gemacht hat und ist dann dadurch zu einer ganz anderen Ausrichtung gekommen und hat von nun an dann nicht mehr die Christen verfolgt, sondern ist selber Christ gewesen und hat Christus verkündigt. Ja, so haben wir eben jetzt im ersten Punkt gesehen, wie Gott derjenige war, der gehandelt hat, der alles so geführt hat, dass sich das eine zum anderen gegeben hat. Und vor allem, wie er Paulus eine völlig neue Gesinnung, ein neues Denken in ihm hervorgerufen hat. Und ja, wie in Saulus dann wirklich zum Paulus wurde, weil sich ja seine Wünsche, sein Verlangen und auch den Weg, den er gegangen ist, dann so grundlegend geändert hat, weil es ihm plötzlich wichtig war, Christus zu folgen und auch seine Gemeinde zu bauen und sein Evangelium weiterzugeben. Und ja, wenn wir jetzt den Text weiterlesen würden, ab 23 und später, da sehen wir dann sogar wieder unter Lebensgefahr. Sie haben ihn dann schon in Damaskus angefangen zu verfolgen. Er musste fliehen über den Korb aus der Stadt heraus. Und selbst unter dieser Lebensgefahr war er plötzlich dazu bereit, ja, für Christus und für seinen Namen einzustehen und sein Evangelium weiterzugeben. Und wir wissen, dass das kann nicht ein Mensch an sich verändern, sondern so sehr kann nur Gott einen Menschen verändern, um ja, dass plötzlich sein Handeln in so eine ganz andere Richtung geht. Und ja, ich möchte einen zweiten Punkt mit uns anschauen, den ich auch sehr schön finde, der so deutlich auch in der Apostelgeschichte wird, ist, dass hinter jeder Umkehr auch eine Berufung steht, und zwar eine Berufung, ja, den Gott für unser Leben hat. Ja, wenn wir uns die Bekehrung von Saulus genau anschauen, dann fällt uns eben auf, ja, Gottes souveränen Plan hinter dem allen, wie er das eine zum anderen gefügt hat und dann auch seine Absicht dahinter. Ich möchte noch mal mit uns ab Vers 13 lesen. Da hat Gott zu Ananias gesprochen und da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor den Kindern Israel zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und ja, wir sehen hier, er hat Paulus nicht nur zur Umkehr gebracht, sondern er hat ihm direkt auch eine Berufung mitgegeben. Gott hat Paulus auserwählt, hat er geschrieben. Ich habe ihn auserwählt, weil er ein auserwähltes Werkzeug für mich sein soll, das letzten Endes zu seiner Verherrlichung verdient, weil er das Evangelium vor Heiden, vor Königen und vor die Kinder Israels tragen sollte. Und so ist es auch für uns so schön und wichtig zu wissen, dass wir nicht einfach zufällig dahingestolpert sind oder auserwählt worden sind, sondern Gott hat mit jedem von uns einen Plan, den er schon lange hatte und den er uns eben auch mit unserer Berufung mitgibt, mit unserer Bekehrung. Und ja, so ist es eben auch schön zu wissen, ja, dass wir unser Leben hier nicht umsonst oder zufällig auf diese Erde führen, sondern Gott hat uns berufen, ganz gezielt und durch Christi Werk gerettet, weil er einen Auftrag für uns hat. Er möchte uns gebrauchen als sein Werkzeug. Er möchte, dass sein Name bekannt gemacht wird. Und er nutzt auch uns als schwache Gefäße für eine richtig große und für eine herrliche Sache. Ja, und damit hat unser Leben auch ja, so unglaublich viel Sinn, und das ist ein deutlicher Hinweis dann auch auf unseren Schöpfergott, den wir damit verehren wollen. Und wir können die ganze Apostelgeschichte oder auch die anderen Briefe übersehen, wie ja, sich der Plan Gottes erfüllt, den er hier dem Ananias als erstes mitgegeben hat, und wie sich es wirklich erfüllt, wie auch Saulus und Paulus wird und wie er unermüdlich für Gott unterwegs ist, wie Gott ihm immer wieder diese Kraft gibt, auch wenn er. Und er schreibt selber im Korintherbrief beispielsweise, dass er häufig so schwach war und einfach nicht mehr weiter wusste, nicht mehr weiter konnte. Aber Gott hat ihm immer zur rechten Zeit wieder die Kraft gegeben, hat ihm geholfen, auf ihn zu schauen, sodass er erkannt hat, ja, es kommt ja gar nicht auf meine Kraft an, sondern auf Gottes Kraft. Und einmal wird aufgeführt, was ihm alles passiert ist, dass er mit dem Schiff untergegangen ist, dass er gesteinigt worden ist und alles Mögliche ist ihm passiert. Und er hat gesagt, ja, aber trotzdem war nicht entmutigt, sondern Gott hat über das hinaus, was er für möglich gehalten hätte, immer wieder ihm Kraft geschenkt und ihn mitgenommen und ihn diesen Plan, ihm, den Gott für ihn hatte, ihn auch gehen lassen, diesen Weg gehen lassen. Und ja, so finde ich, wird es eben sehr deutlich darum, dass Menschen nicht einfach nur errettet werden und dass es nicht nur darum geht, dass sich jemand zu Christus bekehrt, sondern es geht um mehr. Gott beruft Menschen zu einem ewigen Leben, mit dem Ziel, dass sein Name verkündigt wird. Es geht um Gottes Namen und ja, um seine Verherrlichung und um nicht weniger. Und ja, so mag sich manches Mal äußerlich nur wenig ändern, wenn Gottes Denken eines Menschen verändert und sein Herz verändert. Wenn jemand quasi in einem christlichen Elternhaus groß geworden ist, dann wird sich plötzlich nicht sein ganzes Leben ändern. Er wird plötzlich nicht alles völlig anders machen. Und doch ist es so, dass von diesem Zeitpunkt an ja, dieser Mensch einen Zweck, ein Ziel hat, nämlich Christi Namen zu verherrlichen. Es muss auch nicht bedeuten, dass wir jetzt alle große Missionare wie Paulus werden. Da war auch Paulus wirklich eine sehr besondere Person, den Gott ja wirklich mit so vielem ausgestattet hat. Und es ist nicht bei jedem so, dass wir dieser große Missionar werden. Und doch haben wir auch in unserem kleinen Wirkungskreis, dort wo wir eben sind, diese Aufgabe, Jesu Namen groß zu machen, ihn zu bekennen und auch das Evangelium weiterzugeben, weil wir wissen, es dient ja zu seinem Lob, dass sein Name groß gemacht wird, dass er verherrlicht wird. Ja, und somit ist auch unserem Leben ja dann ein Sinn gegeben. Und ja, wir dürfen eben wissen, Gott verfolgt eben eine Absicht mit unserem Leben. Und das dürfen wir uns gerade auch dann vor Augen führen, wenn wir auch in schwierigen Situationen sind oder wenn es uns nicht gut geht. Ja, weil wir immer wieder wissen, ja, es ist nicht so, dass Gott uns verlassen hat, sondern Gott ist bei uns und er hat ein Ziel und einen Zweck für unser Leben und wir wollen zu ihm kommen und ihn bitten, dass er eben dieses nach und nach auch vollbringt, dass es eben auch zu seiner Verherrlichung dient. Und gerade bei Paulus finde ich das auch ja, so schön zu sehen, weil ich lese mit uns aus dem Timotheusbrief, aus dem ersten Kapitel ab Vers 12, da schreibt er, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und in diesen Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist die Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für alle, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeiten, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, ich denke, wir können hier sehr schön sehen, weil Paulus selber sagt, dass er da ein Vorbild ist. Ja, was Gott verändern kann, wenn wir uns selber da oft für unwürdig sehen und sagen, ja, aber was kann denn Gott überhaupt mit mir anfangen? Ich bin doch für nichts zu gebrauchen. Dann können wir uns anschauen, ja, wie sehr ein Paulus gebrauchen konnte. Und lass uns da nicht nur anschauen, wie er sein Leben später geführt hat, sondern wie alles angefangen hat. Er war eigentlich völlig unbrauchbar. Er war der größte Gegner der Christen. Er sagt selber, dass er der größte Lästerer, Verfolger und Frevler war. Und doch hat Gott sein Leben gebraucht, um ihn zu verherrlichen. Und er sagt selber, das soll auch uns Mut machen, dass wir immer wieder wissen dürfen, auch uns, egal wie wir uns fühlen, ob wir denken, dass wir unfähig für so viele sind, auch uns kann und möchte Gott gebrauchen und er hat auch diesen Plan, uns zu gebrauchen, um eben seine Verherrlichung, um sein Lob und seinen Namen größer zu machen. Ja, ich möchte abschließend ja nochmal auf praktische Themen auch kommen und ich habe den dritten Punkt Heiligung, Umkehr und verändert das Denken soll unser ganzes Leben prägen genannt. Ja, wir haben im Predigttext ja gesehen, ja die Umkehr von Saulus zu Paulus, ja wie Gott am Wirken ist und dass er eine Absicht damit verfolgt. Und ich denke, das hat deutliche Auswirkungen auf unsere Sichtweise über Evangelisation, vielleicht auch Kindererziehung, weil wir wissen, dass wir weder unsere eigenen Kinder noch unsere Nachbarn zum Glauben auf Gott hin manipulieren können. Wir können sie nicht irgendwie noch so gut argumentieren und wissen, okay, wenn wir jetzt das super Argument bekommen, dann werden sie sicherlich glauben, sondern vielmehr sehen wir, wie wir auf Gottes Wirken angewiesen sind und wir darauf vertrauen müssen, dass Gott an ihnen wirkt, an ihren Herzen wirkt und deswegen auch ernstlich dafür beten. Das heißt, wenn wir Menschen das Evangelium weitergeben, ist das, denke ich, auch immer mit Gebet verbunden, weil wir wissen, okay, wir geben ihnen das Evangelium weiter. Gott kann es gebrauchen und Gott muss es aber auch bewirken. Er muss ja die Worte, die wir weitergeben oder auch wenn jemand die Bibel liest, ja, ihnen dabei auch einfach die Augen öffnen, damit sie es verstehen können. Und deswegen ja, wollen wir das auch immer mit Gebet begleiten. Wenn wir unsere Kinder, unsere Familien oder auch anderen das Evangelium erzählen, weil wir wissen, Gott ist derjenige, der Menschenherzen verändern kann und der Denken erneuern kann, der neues Herz schenken, der die Wiedergeburt schenken kann und die Augen für das Evangelium und für seine Herrlichkeit öffnen kann, sodass sie eben sich für das Richtige entscheiden. Ja, weil wenn Gott nicht wirkt, dann können wir zwar gute Argumente weitergeben, können auch Gottes Wort weitergeben, aber trotzdem ist es so, dass ja, wenn die Augen für dass die Augen für das Evangelium und für die Herrlichkeit Gottes überhaupt erst geöffnet werden müssen, dass jemand erkennt, ja, wer Christus ist, weil wir ohne Gott gar nicht dazu in der Lage sind, das Evangelium zu verstehen. Und ja, ein Mensch, der in Sünde ist, der ein verkehrtes Herz hat, der kann gar nicht anders, als sich ja, anhand seines Herzens zu entscheiden und seinen Begierden zu folgen und deswegen auch Gott und seine Rettung zu missachten, so wie wir es in Epheserbrief gelesen haben im zweiten Kapitel. Aber wir dürfen eben dann auch am Umstand von Paulus erkennen, ja, dass Gott sogar ja, den größten Sünder und Christenverfolger ja, zu sich holen kann, ihm neues Denken geben kann und ihn dazu bringt, dass er sein Leben ganz in seinen Dienst stellt und ihn damit verherrlicht. Und so dürfen auch wir ja, uns nicht entmutigen lassen, ja, wenn wir ja, in unserer Familie oder Verwandtschaft Menschen haben, denen wir immer wieder auch von Gott erzählen und die vielleicht doch nichts wissen wollen, weil wir wissen, dass Gott dazu in der Lage ist, jedes Herz zu verändern, auch egal zu welchem Zeitpunkt. Ich hatte von kurzem, hat mir einer aus Gummersbach erzählt, wo meine Frau herkommt, dass er 40 Jahre lang für seinen Vater gebetet hat und eigentlich nie was von Gott wissen wollte. Und dann kurz, gar nicht so lange vor seinem Tod, hat er ihn plötzlich gerufen und wollte von ihm nochmal das Evangelium hören und ihm, er sollte ihm dann nochmal erklären, ja, was das denn bedeutet, wer Christus ist. Und er meinte, er war dann so erstaunt, er hat schon manchmal gar nicht mehr dran gedacht, dass Gott das Gebet noch irgendwie erhören wird. Und trotzdem ja, hat er eben mit Ausdauer gebetet und darauf gehofft, dass Gott eben am Herzen seines Vaters wirkt. Und er fand es dann so schön zu sehen, wie es dann doch noch wahr geworden ist. Ja, und wir sehen eben auch, ja, wie mächtig Christi Werk und sein Wirken ist, ja, wie alles damit begann, wie Saul war, bevor Christus begegnet ist und ja, was danach war, wie sehr Sauls Herz und Denken erneuert wurden, wie er von einem Verfolger zu einem Prediger von Christus wurde. Und ja, wir können auch bei Paulus sehen, wie diese Umkehr sein ganzes Leben und seinen Dienst geprägt haben. Und auch wenn wir nicht auf so ein großes Ereignis zurückblicken können, weil darauf kommt es gar nicht an, so dürfen wir trotzdem wissen, dass es Gott ist, der unser Herz verändert, unser Denken erneuert. Und ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir in diesem Prozess der Gesinnesänderung, wir können auch eben von Heiligung sprechen, bleiben. Weil es ist so, die Welt, die denkt so völlig anders. Und ich denke nicht, dass wir glauben können, dass wir immun sind für die ganzen Einflüsse der Welt, des Zeitgeistes, des Teufels, sondern auch wir müssen unsere Gesinnung, unser Denken immer wieder erneuern lassen. Und auch an dieser Stelle sind wir eben abhängig von Christus. Wir sollen zu Christus kommen, zu seinem Wirken, zu seinem Wort. In Römer 12, die ersten zwei Verse, schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen erneuern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, es war die Offenbarung Christi, die Offenbarung des Wortes Gottes, des Evangeliums, die diese Sinnesänderung bei Paulus hervorgerufen hat, als Ananias ihm das gepredigt hat. Und Christus offenbart sich auch heute noch durch sein Wort. Ja, und so müssen wir uns vor Augen führen, dass wir auch weiterhin darauf angewiesen sind, dass Christus sich durch sein Wort uns offenbart und unser Wesen ja durch die Erneuerung unseres Sinnes verändert, sodass wir Gottes Willen erkennen und dass wir uns danach ausrichten. Denn wir als Menschen, wir entscheiden uns immer nach dem, was unser Herz und unsere Gesinnung trachtet. Das heißt, meine Bibel, dort, wo unser Schatz ist, wird auch unser Herz sein. Und wenn Christus unser größter Schatz und unser Ein und Alles ist, ja, dann entscheiden wir uns auch, ja, unser Leben wirklich bewusst mit ihm zu führen. Und wir müssen eben aufpassen, dass nicht andere Dinge da in Fokus geraten und Christus nicht mehr den ersten Platz einnimmt. Ja, und deswegen sollen wir ins Gebet gehen, sollen Christus in seinem Wort suchen und ihn, ja, weil wir wissen, ja, es ist Christus, der uns verändert und der verändert uns vor allem auch durch sein Wort. Er erneuert dadurch unsere Gesinnung, macht sich uns groß vor Augen, wenn wir sein Wort lesen und ihn sehen und wieder sehen, boah, wie groß ist Christus, wie herrlich ist sein Evangelium, wie groß ist Gottes Gnade, dass er uns errettet hat und wie sicher dürfen wir uns der Rettung sein, weil Gott uns fest in seiner Hand hält, weil er ja, unser Anfang, aber auch unser Ende ist, weil er einen Weg für uns bereitet hat, der vor uns liegt und weil er mächtig dazu ist, dass sich dieser Plan auch vollendet. Und ja, das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns dadurch ja, von Christus und von seinem Wort immer wieder erneuern lassen und dass er unser größter Schatz bleibt und dass wir auch deswegen jeden Morgen uns dann gern wieder für Christus entscheiden und auch wenn wir dann vor schwierigen Situationen sind, es klar ist, dass wir damit zu Christus kommen und dass wir mit der Entscheidung nicht unseren Willen tun wollen, das, was wir denken, was für uns am besten ist, sondern dass wir mit der Entscheidung ja Gott dienen wollen und seine Ehre suchen, dass unsere Entscheidung dazu dienen soll, dass Gott groß gemacht wird und verherrlicht wird. Amen.